Radio 1, der schöne Morgen mit Kerstin Hermes und Julia Menger.
Guten Morgen.
Hallo, hallo.
Und 7:30 ist bei uns Zeit für die Spitzengespräche vor der Bundestagswahl. Und da sagen wir heute, guten Morgen, Gregor Gysi.
Guten Morgen.
Wie gut, dass wir Sie...
auch einen schönen Tag.
Sie haben sich ins Hauptstadtstudio in Berlin gesetzt. Wir sind in Babelsberg. Wie gut, dass wir Sie überhaupt mal erwischen in Berlin. Sie sind ja nur unterwegs auf Wahlkampftour gerade.
Das ist ziemlich furchtbar und anstrengend. Und ich zähle die Tage, bis dann endlich die Wahl stattfindet.
12 sind es noch, bis zur Wahl. Warum tun Sie sich das an? Sie sind gerade 77 Jahre alt geworden. Schafft es die Linke nicht ohne Sie?
Das war eine andere Situation. Meine Partei war in einer existenziellen Krise, Selbstbeschäftigung, Streit etc. Und dann gab es im Herbst einen Parteitag, der wirklich gut verlief. Und da haben wir drei Alten, also Bodo Ramelow, Dietmar Bartsch und ich, uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir müssen auch unseren Beitrag leisten. Ich will Ihnen auch warum, was dahinter steckt. Wenn es uns im Bundestag nicht mehr gibt, gibt es dort keine linken Argumente. Wenn es sie, da haben wir nur eine Diskussion von Mitte bis rechts außen. Wenn es keine linken Argumente im Bundestag gibt, dann auch nicht in Medien und dann auch nicht in der Gesellschaft. Und das geht nicht. Wir brauchen eine breitere Debatte. Also wir machen das gar nicht in erster Linie für uns, sondern für die Gesellschaft.
Sie klingen auch angestrengt. Wir kaufen es Ihnen fast ab. Wir sprechen über die 5%-Hürde, über TikTok, die NATO, Donald Trump und auch die Frage, was Gregor Gysi eigentlich gegen Milliardäre hat.
Die Bundestagswahl. Spitzengespräche auf Radio 1.
Heute mit Gregor Gysi, gebürtiger Berliner, Jahrgang 1948, Rechtsanwalt. Früher Vorsitzender der PDS, später Fraktionsvorsitzender der Linken, sitzt Gysi seit 1990 mit Unterbrechungen im Bundestag. Das Urgestein der Linken ist zusammen mit seinen Parteikollegen Dietmar Bartsch und Bodo Ramelow bei der anstehenden Wahl auf Mission Silberlocke. In seinem Berliner Wahlkreis Treptow-Köpenick will Gregor Gysi das Direktmandat für den Bundestag holen.
Und jetzt ist er uns zugeschaltet. Eben haben wir ihn schon kurz gehört. Nochmal guten Morgen ganz offiziell, Herr Gysi.
Ja, dann sage ich jetzt auch noch mal ganz offiziell guten Morgen.
Hallo. Die Linke war schon totgesagt nach dem Austritt des Sarah-Wagenknecht-Flügels. Jetzt liegt sie in verschiedenen Umfragen bei 5 oder neuerdings sogar 6%, haben wir heute Morgen schon gehört, und würde damit den Wiedereinzug in den Bundestag schaffen. Mit welchem Gefühl schauen Sie sich gerade diese Umfragen an?
Na, die bauen mich natürlich auf. Aber es bauen mich auch andere Dinge auf. Also zum Beispiel die jungen Leute. Wir drei Alten haben damit gerechnet, dass wir die Alten ansprechen und dass die Medien sich dafür interessieren. Aber wir waren uns gar nicht sicher bei den jungen Leuten. Die können ja auch sagen, die drei alten Zausel sollen mal zu Hause bleiben oder so. Aber das ganze Gegenteil ist der Fall. Die strömen richtig zu uns. Da es ein Winterwahlkampf ist, auf Wunsch von Friedrich Merz, mir wäre nämlich der 30. März viel lieber gewesen, müssen wir in Räume gehen und die reichen meistens nicht aus und dann müssen die jungen Leute wieder nach Hause geschickt werden, was wehtut. Aber die Umfragen bauen auf und animieren auch noch weiter zum Wählen.
Ja, die Frage ist ja, liegt es an Ihnen, an den Silberlocken oder eher an Heidi Reicheneck, die halb so alt ist wie Sie und die bei TikTok mit solchen Videos hier Millionen erreicht? Das hier ist der aktuelle Hit.
Die Brandmauer in diesem Land, das sind immer noch wir. Und wir alle, wir werden auf die Straßen gehen. Wir alle werden an die Wahlurnen gehen. Und das kann ich Ihnen versprechen. Wir werden dafür sorgen, dass das jetzt hier ein Ende hat. Und ich sage auch an die Adresse von SPD und Grünen, schließt eine Koalition mit dieser Union aus. Es kann euch nur schaden. Aber ich sage auch den Menschen da draußen, gebt nicht auf, sondern wehrt euch, leistet Widerstand gegen den Faschismus in dem Land. Auf die Barrikaden!
Das war eine richtige TikTok-Rede, die sie da im Bundestag gehalten hat vor 2 Wochen. Stiehlt sie Ihnen, Herr Gysi, als Galionsfigur gerade die Show, die Heidi Reicheneck?
Ach, Ivo, die ist sehr gut. Unser zweiter Spitzenkandidat von Jan van Aken schlägt sich genauso gut. Sören Pellmann spielt eine wichtige Rolle. Und natürlich unsere zweite Vorsitzende Ines Schwertner auch. Das ist doch die nächste Generation. Und wir sind froh, dass sie so gut ankommt. Und ihre beiden Reden in der letzten Sitzungswoche, sowohl am Mittwoch als auch am Freitag, ist gerade bei jungen Leuten, aber auch bei anderen sehr gut angekommen. Übrigens, wenn ich ihren Nachrichtensprecher an einem Punkt ergänzen darf, gegen den Paragraphen Paragraphen 218 sind nicht nur SPD und Grüne, sondern auch die Linke. Und zwar schon seit geraumer Zeit.
Das nehmen wir dann mit rein. Nochmal zur 5%-Hürde, die Sie ja im Moment, jedenfalls nach den Umfragen, knapp schaffen würden. So richtig zufrieden können Sie möglicherweise damit aber auch nicht sein. Das sieht auch der CDU-Spitzenkandidat und der mögliche neue Kanzler Friedrich Merz so. Und zwar aus folgendem Grund.
Für linke Politik gibt es in diesem Lande schon lange keine Mehrheit mehr.
Und da muss man sagen, er hat ja recht. Die Mehrheit der Deutschen scheint CDU, CSU und AfD wählen zu wollen in 12 Tagen. Haben die Parteien einfach im Moment die besseren Antworten auf die Sorgen der Deutschen?
Nein, das nicht. Aber das Linke hat sich natürlich durch die Art und Weise des Scheiterns des Sozialismus in Europa selbst in Frage gestellt. Das darf man ja nicht vergessen. Große Parteien wie die italienische kommunistische sind völlig zusammengeschmolzen. Es gilt auch für die französische etc. Und das Rechte hat auch deshalb jetzt Vorrang, weil als die sozialistischen Länder noch existierten, war ja ein wichtiges Argument gegen sie die Freiheit und Demokratie in den großen westlichen kapitalistischen Staaten.
Aber haben Sie nicht die besseren Antworten?
Doch, natürlich haben wir die besseren Antworten, aber wir kommen damit natürlich nicht ausreichend rüber. Weil sie anders denken, lassen Sie mich nur eins dazu sagen. Jetzt gibt es die sozialistischen Länder nicht mehr. Und plötzlich gibt es Leute wie Trump und natürlich auch AfD und Le Pen und viele andere, die meinen, etwas eingeschränkte Freiheit, etwas eingeschränkte Demokratie hilft, dann wird alles schneller, effizienter. Und Menschen haben Angst, sowohl vor der Migration als auch vor der Globalisierung. Und das nutzen die Konservativen aus, aber vor allen Dingen auch die rechtsextreme AfD. Und insofern ist es wichtig, dass es auch uns im Bundestag gibt. Im Augenblick sind wir nicht mehrheitsfähig, das stimmt.
Jetzt haben Sie Trump schon angesprochen. Dann können wir gleich mal auf die aktuelle Weltlage gucken. Die Nachricht, die aktuellste, Trump hat schon Zusatzzölle auf Stahl und Aluminium erlassen, die in Kraft treten sollen. Sie sind Außenpolitik-Experte bei der Linksfraktion und warnen eindringlich vor Trump, jetzt schon seit Tagen, und fordern einen knallharten, Zitat von Ihnen, Umgang mit ihm. Ist er für Sie eine größere Gefahr als auf der anderen Seite der russische Präsident Putin? Man bekommt jedenfalls so ein bisschen den Eindruck, wenn man sie über beide reden hört.
Naja, nein, natürlich nicht. Aber Russland war noch nie demokratisch. Verstehen Sie, er setzt ja im Kern etwas fort, was wir seit der Zarenzeit dort kennen. Aber die USA waren ja nun mal die Führungskraft der demokratischen Kräfte. Und das baut sich jetzt ab, auch wirtschaftlich. Er macht ja eine bestimmte Politik. Er will eben die amerikanische Wirtschaft voranbringen. Deshalb führt er die hohen Zölle ein. Und jetzt ist die Frage, hat die EU die Kraft und den Mut? Und hat Deutschland, die nächste Regierung, die Kraft und den Mut zu sagen, dann machen wir auch Zölle, also wir lassen uns darauf ein oder ziehen wir uns hasenfüßig zurück? Und ich kenne Typen wie Trump, der leidet an Minderwertigkeit, Komplexen. Irgendwann erzähle ich Ihnen auch, welche das sind. Das lasse ich jetzt, aber so viel ist nur gesagt, Hasenfüßigkeit hilft bei ihm gar nicht. Du musst aber knallhart auch deine eigenen Ziele artikulieren.
Funktioniert denn Hasenfüßigkeit bei Wladimir Putin? Denn da fordern
Nein,
Sie ja mehr
nicht.
Demokratie.
Nein, auch nicht, auch nicht. Logischerweise. Aber
dann würde es doch Sinn ergeben, dass Deutschland dann doch verteidigungstüchtig wird und auch in Deutschland mehr in Waffen investiert wird, damit man mehr für Abschreckung tut. Da sind Sie ja dagegen.
Ja, da bin ich dagegen. Erstens bin ich gegen Kriegstüchtigkeit. Ich bin wie Sie für Verteidigungstüchtigkeit. Das ist ein Unterschied. Und zweitens, wenn wir Waffen haben und aufrüsten, weil wir auch notfalls mit den Waffen Moskau erreichen können und so weiter. Ich weiß nicht, ob das abschreckt. Ich glaube ja nicht, dass er einen NATO-Staat angreift, weil dann haben wir den Dritten Weltkrieg. Das kann sich auch Russland nicht leisten. Aber wenn er es täte, sind wir das erste Ziel. Denn er muss ja dann die US-Atomwaffen vernichten. Er müsste die Langstreckenraketen vernichten und dann bleibt von uns nichts übrig.
Umso wichtiger ist es ja, dass wir in der NATO bleiben, oder? Die Linke ist die einzige Partei, die den Austritt fordert. Wer schützt uns denn dann?
Naja, das haben wir immer in Frage gestellt. Im Augenblick ist das nicht bei uns das Thema Nummer eins. Aber so viel sage ich Ihnen auch. Wenn es wirklich zu einem Krieg zwischen den USA und Dänemark kommt wegen Grönland, und immerhin hat der Trump das schon angedeutet und gesagt, dass er sich Grönland auch militärisch holen will, dann ist die NATO tot. Das können wir uns beim besten Willen nicht leisten. Wissen Sie, als es den Konflikt Griechenland Türkei gab, da waren wir ganz klar neutral. Aber das können wir in diesem Falle nicht sein. Wir können ja nicht sagen, Trump darf sich militärisch Grönland holen. Also ich glaube, dass da bahnt sich ein großer Konflikt ab. Und der Trump ist nicht so, dass er nicht die Dinge macht, die er ankündigt. Manchmal mit Verzögerung, manchmal etwas schwächer. Aber ich glaube, er meint das alles sehr ernst.
Die Bundestagswahl. Spitzengespräche auf Radio 1.
Heute sprechen wir mit Gregor Gysi, Gesicht der Partei Die Linke, sitzt für den Wahlkreis Berlin-Treptow-Köpenick im Bundestag und den möchte er auch wieder gewinnen in diesem Jahr. Herr Gysi, gucken wir mal auf die Themen, mit denen Sie das schaffen wollen. Da klingt vieles wirklich fast zu schön, um wahr zu sein. Höherer Mindestlohn, 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich, BAföG für alle und steuerliche Entlastungen für kleine Einkommen und auch das Handwerk. Können Sie das eigentlich nur fordern, weil klar ist, dass Sie auch im neuen Bundestag, wenn überhaupt, in der Opposition sitzen werden?
Die Aufgabe der Opposition besteht immer darin, den Zeitgeist zu verändern. Ich war der Erste, der in Bonn, das ist viele Jahre her, den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn vorgeschlagen hat. Inzwischen haben wir ihn, weil sich der Zeitgeist verändert hat. Wir sprachen gerade von Aufrüstung. Eine Mehrheit will das. Ich arbeite wieder an dem Zeitgeist, dass eine Mehrheit doch das Gegenteil will. Und auch bei der 4-Tage-Woche, sehen Sie mal, das entwickelt sich alles. Alles geht schneller. Die Produktivität entwickelt sich. Denken Sie an die künstliche Intelligenz und vieles andere. Und irgendwann stehen wir vor der Frage. Und da muss doch eine Partei anfangen, das Thema zu setzen, auch mit Hilfe der Gewerkschaften und sagen, dann brauchen wir eine 4-Tage-Woche, damit es nicht so ist, die einen arbeiten sich fast zu Tode und die anderen sitzen zu Hause, weil sie keine Arbeit haben, sondern damit wir das gerecht verteilen. Und das ist wichtig für eine Opposition, neue Gedanken setzen, einbringen in die Gesellschaft und dann verändern sich auch Mehrheitsmeinungen und wenn ich das noch sagen darf, in der Demokratie gibt es ein kleines Problem. Es geht nicht um Wahrheiten, sondern um Mehrheiten.
Ja, und es geht um die, die das alles bezahlen sollen. Da haben Sie ja die Milliardäre im Blick. Meinen Sie das im Ernst, dass Sie die abschaffen wollen?
Nein, das können wir ja auch gar nicht. Aber sie müssen wenigstens gerecht an den Steuern beteiligt werden. Ich sage Ihnen eine Zahl. Im Schnitt zahlt eine Mittelstandsfamilie bei uns über 40% Steuern für sämtliche Einnahmen. Und eine Milliardärsfamilie 23% Steuern für sämtliche Einnahmen. Das geht einfach nicht. Keine Regierung, keine Mehrheit im Bundestag hatte den Mumm, wirklich nach oben zu greifen. Die unten können die Gesellschaft nicht finanzieren. Also bezahlt alles die Mitte. Wenn aber die Mitte kaputt gemacht wird, und das ist unsere Sorge, dann können wir den unten nicht mehr helfen. Und übrigens, die oben können auch nicht existieren. Jetzt hat ja nun endlich G20 beschlossen, eine Milliardärssteuer. Ich bin ja gespannt, ob die neue Mehrheit im Bundestag diesen Beschluss, der von Deutschland mitgefasst wurde, umgesetzt wird. Ich will doch nur Steuergerechtigkeit und die haben wir nicht.
Die Vermögenssteuer ist ja auch verfassungswidrig, hat das Bundesverfassungsgericht 95 erklärt. Und schon ohne Vermögenssteuer ist Deutschland für Unternehmer ein Hochsteuerland. Im Standortwettbewerb rutschen wir da seit Jahren immer weiter ab und das mit der aktuellen Steuerlast, die es jetzt schon gibt. Also wie sollen uns in Zukunft mehr Steuern helfen? Wie soll das dem Zeitgeist helfen?
Also, erstmal wollen wir ja die Mitte entlasten. Bei uns hat man, wenn man, sagen wir mal, 84.000 Euro im Jahr verdient, wird man noch entlastet. Und die, die mehr verdienen, müssen etwas mehr zahlen, aber angemessen. Da ich dazugehöre, kann ich Ihnen garantieren, das ruiniert uns nicht. Und wir wollen ja nicht super steuern, sondern wir wollen angemessen steuern, um das Gegen zu finanzieren. Ja. Und die Erleichterungen, die wir bis 7.000 monatlich gewähren, die bezahlen wir dadurch, dass die, die mehr verdienen, etwas mehr zahlen müssen. Also das kostet gar nichts. Und alle Vorschläge, die wir gemacht haben, haben wir gegengerechnet, immer erklärt, womit sie bezahlt werden sollen. Und die Unternehmenssteuer für den Mittelstand oder für das Handwerk erhöhen wir nicht.
Sie wollen aber auch Kapitalerträge und Lohnerträge gleich besteuern. Wie sollen wir denn dann zum Beispiel noch privat für unsere Rente vorsorgen? Frage ich ganz ehrlich, das dürfte ja auch Leute in Ihrem Wahlkreis Treptow-Köpenick interessieren. Da bleibt von Erspartem ja kaum noch was übrig am Ende. Also angenommen, man würde auf Kapitalerträge jetzt auch 42% zahlen müssen, anstatt 25.
Ja, passen Sie auf, also das müssen Sie mir mal erzählen. Wenn meine Gegenleistung Arbeit ist, muss ich bis zu 42 oder sogar bis 45% Steuern bezahlen. Wenn meine Gegenleistung nichts tun ist, also ich erbe ein großes Geldbetrag,
okay, da sprechen Sie aber,
kriege Zinsen.
Sprechen Sie vom Erbe, weil ich arbeite ja auch für das Geld, was ich zum Beispiel in ETFs anlege oder so.
Ja, das ist ja richtig. Aber die Zinsen, die Sie bekommen, sind ja neu. Egal, wo Sie das anlegen. Das gilt ja auch für Aktien, das gilt auch für Wertpapiere. Wir wollen ja nur, um entlasten zu können, eine Gleichstellung. Warum wird das eine Einkommen so hoch besteuert und das andere Einkommen niedrig? Die Freibeträge sind die gleichen etc. Also für ein normales Einkommen an Zinsen und so weiter entstehen ja bei uns gar keine Steuern. Erst wenn es einen bestimmten Betrag übersteigt. Und da kann ich den Unterschied nicht akzeptieren zwischen Geld, das ich für Arbeit bekomme und Geld, das ich für nichts tun bekomme, indem ich das anlege. Das gilt für Aktiengewinne, das gilt für Fondsgewinne und das gilt für die Zinsen. Nur gleich behandeln mit dem Einkommen. Und darauf muss man keine Beiträge bezahlen. Wir könnten alle Probleme der Krankenversicherung und der Pflegeversicherung lösen. Wenn wir das gleich behandeln, dann können wir bei uns vom Beitrag von über 17% runtergehen auf den Beitrag von etwas über 13%. Das wäre schon eine Erleichterung für alle Leute, auch in meinem Wahlkreis.
Mit einer ähnlichen Rechnung ist Robert Habeck von den Grünen ja gerade viel kritisiert worden, weil es dann doch ein bisschen komplizierter zu sein scheint. Also bürokratischer und aufwendiger wäre da Grenzen zu berechnen. Herr Gysi, wir sind am Ende unserer Zeit. Was haben Sie heute noch vor? Wie viele Wahlkampfveranstaltungen warten heute auf Sie? Bundestagsdebatte heute ist auch noch.
Heute 10 oder 11 und dann muss ich abends noch mich mit Herrn Aiwanger bei Frau Maischberger streiten. Oh, da ist meine Freude darauf auch begrenzt.
Das schalten wir trotzdem alle ein. Gregor Gysi in unserem Spitzengespräch hier auf Radio 1. Er will wieder für Die Linke in den Bundestag, am liebsten mit einem Sieg in seinem Wahlkreis Berlin-Treptow-Köpenick. Danke Ihnen fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Tschüss.
Tschüss.